Ich habe teilweise 4 bis 5 Sendungen gleichzeitig moderiert. Ich hatte eine Schlagzahl von 150 Sendungen im Jahr. Und es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen einen entspannteren Lebensabschnitt beginnen.
Dennis Wilms hat dem Wissenschaftsfernsehen in der ARD ein Gesicht gegeben bei Planet Wissen, bei Odysseo, bei WWWissen oder bei Rundum Gesund. 20 Jahre lang. Zuletzt wurde es ihm aber zu viel. Und deshalb will Dennis Wilms jetzt nicht mehr. Er will raus aus dem Wissenschafts-TV und nochmal was ganz anderes machen. Singen zum Beispiel. Er hat eine Karriere als Schlagersänger gestartet. Wie lässt sich das denn an? Wie hat die Branche den singenden Fernsehpromi denn aufgenommen? Und will er gar nichts mehr machen im Fernsehen? Darüber haben wir gesprochen, aber auch über gutes Essen und Spiegelei-Todsünden. Ich wünsche viel Spaß mit Dennis Wilms.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Dennis Wilms ist bei mir. Dennis, herzlich willkommen.
Danke, Jörg. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, wie man dich denn jetzt so auf den Punkt bringt. Bist du jetzt moderierender Sänger oder singender Moderator? Was ist dir denn lieber?
Ach, ich bin eigentlich beides. Wenn du es nach der Historie benennen willst, bin ich eigentlich ein moderierender Sänger, weil die Musik war am Anfang da. Mhm. Durch die Musik bin ich überhaupt nur zu dem Job in den Medien gekommen. Mhm. Und dann war ganz lange Pause, fast 20 Jahre, genau.
Ja, ja, ja.
Und jetzt ist die Musik wieder da.
Du hast aber angefangen natürlich mit ganz anderer Musik, als du es jetzt machst. Wenn ich es richtig weiß, war damals so die 80er Jahre Musik, Depeche Mode, Camouflage, so ein bisschen
Tears for Fears.
Tears for Fears, so ein bisschen Wavig, ja. Pop und so. Jetzt hast du zum Schlager gefunden. Manche sagen, ein Aufstieg. Manche sagen, was macht er denn jetzt?
Ja.
Das musst du uns erklären, wie du jetzt zum Schlagersänger geworden bist.
Ich bin da so, lass es mich so formulieren, ich bin da reingeraten.
In schlechte Gesellschaft
Nein,
gekommen.
Nein, überhaupt nicht. Ich hab Freunde, die Musiker sind und wir haben Urlaub gemacht auf Mallorca in einer großen Finca alle zusammen. Und wie es so ist, da gehen dann auch mal Leute von Plattenfirmen ein und aus. Mhm. Und einer, der Marcel, kannte meine Vita so ein bisschen und hat mich natürlich gleich konfrontiert. Warum machst du eigentlich keine Musik mehr? Und ich gesagt, ja, Fernsehen so wahnsinnig viel zu tun und hätte ich aber schon mal wieder Lust. Und dann hat er gesagt, okay, dann gehen wir das an. Weil er war Schlager, hat ein Schlagerlabel.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, naja, Schlager, ist das so mein Ding? Aber dann habe ich mir gedacht, der heutige Schlager, wenn man sich mal mit ihm auseinandersetzt, der ist ja nicht mehr mit dem zu vergleichen wie damals. Der hört sich ganz anders an. Und wenn du, die Playbacks sind super modern, es ist tanzbar, die Leute fahren total drauf ab. Und wenn du umgekehrt denken würdest, du würdest mal einen Song von The Weeknd auf Deutsch singen, dann wäre das Schlager. Und wenn du manch Schlagersong auf Englisch vertexten würdest, wäre es ein ganz normaler Popsong. Insofern, ich liebe schöne Melodien. Und die hat der Schlager. Und ich möchte gerne auf Deutsch singen und nicht mehr auf Englisch.
Aber es war jetzt nicht so, dass man dich zum Jagen tragen musste. Also
Nein,
du hast schon
gar nicht. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. Dadurch in Düsseldorf ist ja die Schlagerhochburg und ich habe die große Ehre, mit dem berühmten Team Düsseldorf zu produzieren. Ja. Das sind die Leute rund um Daniel Sommer, Paul Falk, Tim Peters, die alle wahnsinnig erfolgreich sind, nicht nur Solo, sondern sie schreiben auch wahnsinnig viele Hits für ganz erfolgreiche Schlagerkünstler und da darf ich quasi mitproduzieren und das ist natürlich toll.
Und wie läuft das dann ab? Dann sagt man, ich bin jung, ich sehe gut aus, schreib mir mal einen Titel, wo ich in den Liedern wahnsinnig Erfolg habe. Oder wie bringst du dich da ein?
Ja. Ich schreibe alles selber.
Kein Witz.
Ja, ich schreibe mit denen zusammen, aber ich schreibe jedes Lied mit selbst. Also ich mache den Text, ich mache die Melodien mit den Jungs zusammen. Mhm. Ich setze mich nicht hin und singe irgendetwas, was fremd produziert oder geschrieben wurde, sondern ich bin immer beim Schaffensprozess der Songs mit dabei.
Ja, und weil du jetzt gesagt hast, die erste Berührung war quasi auf Mallorca, dass du jetzt aber so voll Richtung Partyschlager gehst
Nein.
und irgendwie so zehn nackte Friseusen aufwärts.
Nee. Ja, guck mich an.
Ja,
das
eben,
passt
ja.
doch gar nicht.
Nein, natürlich passt
es
nicht zu dir, aber es könnte ja auch mal so verlockende Angebote geben. Nein, also
Nein.
das war nie dein Thema.
Nee, ich ziehe da wirklich den Hut vor, vor den Leuten, die das sehr erfolgreich machen. Mickey Krause zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel der Patenonkel des Sohnes von Lorenz Büffel.
Oh ja.
Das ist ein sehr guter Freund von mir. Der heißt ja in Wirklichkeit Stefan Scheichel-Girten. Und ich bewundere das. Aber ich könnte mich niemals irgendwo im Bierkönig oder im Megapark auf die Bühne stellen. Ich war da schon oft mit, ich habe mir schon oft Auftritte angesehen, aber für mich wäre das unmöglich. Es ist nicht mein Ding.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass die Protagonisten da manchmal leiden und sagen, ist halt ein Job, aber eigentlich würde ich gerne was anderes machen?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Nee, so habe ich die gar nicht kennengelernt. Ja. Die brennen für das, was sie da machen, und denen macht das wahnsinnig viel Spaß. Also ich glaube nicht, dass die sich groß verstellen müssen. Das sind halt solche Leute. Und wenn ich jetzt gerade von Stefan spreche, der ist wirklich ein Allround-Entertainer. Der hat angefangen als Animateur in Urlaubsclubs und hat also die ganz, sag ich mal, schwere Lehre von der Pike auf im Entertaining-Bereich gemacht, und der lebt das. Der Typ ist wirklich so. Den musst du da nicht hochtragen oder musst ihm Geld bieten, dass er das macht, sondern der hat da Bock drauf. Und so habe ich Micky Krause kennengelernt und viele andere auch.
Ist natürlich auch eine Gabel, die die haben, muss man wirklich sagen.
Ja.
Aber du machst Popschlager, und was natürlich gerade sehr, sehr erfolgreich ist, ist dein Duett mit Anni Perker. Mhm. Wir hören und schauen mal kurz rein, damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. Bitte schön.
Ich bin gespannt.
Dürfen wir das oder nicht? Wenn wir es heute nicht tun.
Nur ein kleines Häppchen, aber man hört natürlich, in welche Richtung es geht. Wie bist du mit Anni Perker da zusammengekommen?
Anni Perker und ich, wir haben uns in einer Sendung von Stefan Ross kennengelernt, und zwar im letzten Jahr im Immer wieder sonntags, und wir kannten einander nicht. Aber wir haben aber bei der Sendung festgestellt, dass wir den gleichen Produzenten haben, nämlich Paul Falk. Und dann war es Annis Idee, die gesagt hat, Mensch, dann lass doch mal was zusammen machen. Und das haben wir dann auch. Haben wir uns vor ein paar Monaten mal zusammengeschlossen ins Studio, Anni, Paul Falk, Daniel Sommer und ich, und haben das zusammen geschrieben.
Und wie bist du zufrieden jetzt, wie das so ankommt, wie du auch aufgenommen wirst in der Szene? Du hast gesagt, warst jetzt, glaube ich, schon zweimal bei Immer wieder sonntags, bei Stefan Ross. Wie wird da der Wissenschaftsmoderator aufgenommen? Wird er beäugt, ein bisschen kritisch? Und gesagt, ach, noch einer, hallo.
Ja, ich glaube schon, dass die schon, die gucken sicherlich ein bisschen genauer hin, klar, weil sie mich aus einem ganz anderen Background kennen. Aber insgesamt muss ich sagen, ist die Musik, die ich jetzt mache, sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Und die meisten Leute sagen, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht, aber toll. Aha. Und das ist natürlich eine Reaktion, mit der ich leben kann. Ich war schon darauf vorbereitet, dass da einige komische Kommentare kommen, sind aber bisher eigentlich ausgeblieben.
Und spürt man da manchmal auch unterschwellig so ein bisschen, wie soll ich sagen, so einen gewissen Neid, dass du jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommst? Oder hat man Sorge, dass der Kuchen, der ja nur begrenzt verteilbar ist, jetzt noch einen Esser mehr hat?
Ich weiß, was du meinst. Ja? Nee, witzigerweise gar nicht. Also die Kolleginnen und Kollegen aus dem Schlagerbereich, die ich bisher kennenlernen durfte, das sind wirklich alles sehr freundliche Menschen. Gut, ich kann nicht beurteilen, was sie hintenrum reden. Das weißt du, dass die Möglichkeit besteht natürlich. Aber ich habe Leute wie Patrick Lindner zum Beispiel oder auch Eloy de Jong oder Erik Philippi oder auch Thomas Anders als wahnsinnig freundliche, nette Kollegen kennengelernt, die auf Augenhöhe mit mir gesprochen haben. Es kann natürlich daran liegen, dass mein Gesicht für die schon ein Begriff war durch die Fernsehsendung und dass man dann anders auf mich zugeht als ein komplett Newcomer. Ja, das kann sein, aber ich glaube, die sind im Grunde ganz nette Leute wie wir alle auch.
Jetzt umgekehrt, du arbeitest für die ARD fürs Erste als Wissenschaftsmoderator. Hochseriös natürlich, aber mit all deinem, auch mit deinem Entertainment-Talent und mit deinem Charme. Gab es da welche, die gesagt haben, also
hier. Da gab es bestimmt welche. Getraut haben sie sich, das mir nicht zu sagen. Also ins Gesicht hat mir das keiner gesagt. Ich glaube aber schon, dass es da Leute gab. Und denen sage ich, der seriöse Wissenschaftsmoderator fährt sein Genre immer weiter runter. Denn er hat jetzt 20 Jahre Wissenschaft auf dem Buckel. Und er möchte gerne auch andere Dinge tun. Und das kann ich jetzt machen, weil ich das Standing habe, weil ich auch die, sag ich mal, Ruhe habe, andere Dinge zu probieren und auch das Alter.
Mhm. Und auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit?
Genau.
Muss man das haben, auch. Oder? Weil wenn man da so springt, ich meine, wir alle müssen leben und wollen den Lebensstandard natürlich auch möglichst halten. Das heißt, da war für dich jetzt in deinem Leben so eine Phase, jetzt kann ich's, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es vielleicht nie mehr.
Genau so ist es. Ich habe wirklich die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte, kann man sagen, einen irren Schedule gehabt. Ich habe teilweise 4 bis 5 Sendungen gleichzeitig moderiert. Ich hatte eine Schlagzahl von 150 Sendungen im Jahr.
Boah.
Und das waren keine... sag ich mal, Unterhaltungssendungen, sondern das waren wissenschaftliche Themen, auf die man sich auch richtig, richtig doll vorbereiten muss, weil es entlarvt einen jede dumme Frage, dass man das Thema nicht verstanden hat. Mhm. Und insofern gönne ich mir jetzt einfach mal, auch meinem Kopf, muss ich ehrlich sagen, einfach mal ein bisschen Pause, bisschen weniger, nicht mehr so überflutet mit Informationen, nicht mehr so vollgeballert, nicht mehr so rastlos, weil ich bin ja auch nur hin und her. Ich habe ja dann auch noch Dokumentationen gedreht, nicht nur für den SWR, sondern auch für den WDR. Ich habe Israel bereist, ich habe geschichtliche Dokumentationen gemacht. Ich habe für den NDR den Ostsee-Report gemacht, habe skandinavische Länder bereist und habe das teilweise auch noch alles mir selber ausgedacht, nicht nur vor der Kamera präsentiert, sondern auch noch als Autor. Ich habe das geschnitten und alles und es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen einen entspannteren Lebensabschnitt beginnen.
Du bist 46?
48.
48?
Ja.
Siehst aber kein Tag älter aus als 46. Nein, Gott. Aber ist vielleicht, bevor man jetzt in die Midlife-Crisis quasi rutscht, natürlich von dir vernünftig zu sagen, du hast selber in der Hand, du kannst quasi die Stellschrauben jetzt so ein bisschen
verändern. Ich kann glücklicherweise oder habe das große Glück, Sachen machen zu dürfen, die mir Spaß machen. Und das ist im Moment der Gradmesser. Ich mache im Moment nur noch Dinge, die mir Spaß bringen. Und Musik war schon immer mein Traum.
Jetzt mögen wir dich aber natürlich total als Fernsehmoderator. Und gerade weil du uns auf so eine, wie soll ich denn sagen, nicht klugscheißerhafte Art und Weise
das
Dinge
beigebracht hast. Das ist nett, dass du das sagst.
Weil das kam nie von oben runter.
Weil das war immer für mich das Wichtigste.
Ja.
Schön, dass das so angekommen ist.
So hab ich's empfunden. Weil ich schaue Wissenschaftssendungen dann, wenn ich nicht das Gefühl habe, da steht jetzt einer und guckt mich so mit hochgezogener Augenbraue an, so nach dem Motto, weißt du es immer noch nicht, ich erklär's dir nochmal, sondern mit einer Begeisterung und mit so auf Augenhöhe hast du das uns nach Hause gebracht. Mhm. Also wir wollen dich da eigentlich nicht verlieren, Dennis. Also, wie ist es denn? Ist das jetzt gerade der geplante Rückzug? Oder?
Ich glaube, aus der Wissenschaft wird es der geplante Rückzug, ja. Weil es ist wahnsinnig anstrengend, auch immer alles wissen zu müssen. Du kennst ja dann sicherlich auch die Erwartungshaltung der Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie dir begegnen. Und ich bin nun mal kein Wissenschaftler. Ich habe mir das alles, ich habe zwar meine Spezialgebiete, aber alles andere, wir haben ja so ein breites Feld, was wir da beackern. Ich muss mir das alles drauf schaffen und habe mir das auch alles in diesen 20 Jahren drauf geschafft. Aber irgendwann ist einfach gut. Es war ein Planetwissen, es war ein Wewi-Wissen, es war ein Odysseo, es war rundum gesund, es waren immer diese ganzen Wissensthemen. Es hat ein bisschen einen Overkill in meinem Kopf gegeben und ich möchte jetzt einfach, ich würde wahnsinnig gerne weiter Fernsehen machen. Aber vielleicht abseits der Wissenschaft. Ich hatte mal eine wunderbare Kochsendung mit der Cornelia Poletto, wie du dich vielleicht erinnern kannst.
Ja, natürlich.
Das habe ich geliebt. Da gibt es jetzt auch einen Podcast von Iswas Hase, den wir beide beackern. Das macht wahnsinnig Spaß. Den produziere ich auch selber, den schneide ich selber, den veröffentliche ich selber. Und ich würde auch gerne Dokus weitermachen, gerne auch als Presenter und vielleicht auch das ein oder andere Fernsehformat. Aber ich glaube, es müsste abseits der Wissenschaft sein. Ich sehe auch gerade in der Wissenschaft nicht die Perspektive, weil du hast es auch mitbekommen, die ganzen Magazine werden zurückgefahren. Es gibt nur noch Langzeitformate auf YouTube mit irgendwelchen reichweitenstarken YouTubern, die ja mehr oder weniger gut funktionieren in diesem Genre. Und das ist, glaube ich, nicht mehr mein Feld.
Andererseits ist natürlich, also gerade weil du sagst, Thema Ernährung, Kochen, du hast ja auch ein Buch gemacht, über das wir nachher noch sprechen wollen, oder ich sprechen möchte. Mal schauen, ob du mitmachst. da ist eigentlich ganz viel Wissensdurst immer noch da. Mhm. Gesundheit und Ernährung, überhaupt das Thema Gesundheit und das dann auf gute wissenschaftliche Art auch rüberzubringen. Da wären doch eigentlich Dinge, die du schön verknüpfen könntest. Nämlich deine Liebe zum Essen, deine Expertise auch auf dem Gebiet.
Das mache ich auch.
Ja?
Ja, wir haben ja jetzt gerade mit dem, in Form einer Fernsehsendung wäre es natürlich toll, ich jederzeit bereit dazu. Mhm. Im Moment gibt es aber nur diesen Podcast, keine Fernsehangebote in die Richtung. Im Podcast machen wir das. Wir bereisen zum Beispiel, auch da verknüpfen wir das Thema Reisen. Wir sind mit diesem Podcast zum Beispiel nach Irland gereist und haben uns da einmal quer durch die Insel gefuttert. Wir werden jetzt gleich nächste Woche einmal in die Steiermark reisen, werden da alles verkosten, was es an steirischen Spezialitäten gibt. Und weißt du, was ich sagen will? Genau das passiert. Ich verknüpfe das jetzt. Ich kann das aber in anderen Medien im Moment viel besser machen als im Fernsehen. Und ich wünschte, ich könnte es auch wieder im Fernsehen machen. Mhm.
Was natürlich schon interessant ist, du hast ja immer ein bisschen zu kämpfen gehabt, aber es war für dich eine wichtige Aufgabe, aus Schubladen auch wieder rauszukommen.
Ganz wichtig.
Kinderfernsehen war dein großer Einstieg, dein großer Durchbruch. Du warst der vom Tigerentenclub und warst so, irgendjemand hat dann gern mal geschrieben und die schreiben es ja dann immer voneinander ab, der Gottschalk für Kinder. Und das ist ja auch ein Riesenkompliment.
Wahnsinn,
Einerseits. Ja. Andererseits gibt es natürlich auch wirklich tolle Kollegen im Fernsehen, im Kinder- und Jugendfernsehen, die bleiben dafür immer hängen.
Ja.
Die schaffen nie den Sprung. Und wenn man sich mal so privat mit denen unterhält, dann sagen die natürlich auch, ich hätte schon auch gern mal was anderes gemacht.
Ja, ich kann dir aber genau sagen, warum das so ist. Es ist genau deshalb so, weil sie nicht irgendwann selbstständig entscheiden, den Stecker zu ziehen. Mhm. Das habe ich im Kinderprogramm schon gemacht. Ich habe schon ein Jahr, bevor ich nach 5 Jahren aufgehört habe, habe ich gesagt, so pass auf, ich mache das jetzt noch ein Jahr, ihr habt genug Zeit, sucht euch jemanden. Ich bin dann weg, weil ich möchte nicht der Berufsjugendliche bleiben im Fernsehen. Ich möchte andere Dinge tun. Und ich habe das getan, da hatte ich noch keinen Anschlussjob.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Man kann ja leichter springen, wenn man sagt, okay, ich habe dieses und jenes in der Hinterhand.
Nein. Und genau das Gleiche tue ich jetzt auch. Ich ziehe mich jetzt aus der Wissenschaft zurück. Ich habe keinen Anschlussjob im Fernsehen. Ich weiß nur, so wie es lief die letzten Jahre, kann und will ich nicht weitermachen. Bisher hatte ich Glück.
Aber du wirst die Fühler ausgestreckt haben. Ich meine, du hast ja dein Netzwerk, du kennst die Leute. Aber denen musst du ja zunächst mal sagen, was du wirklich machen möchtest.
Glaube,
wir haben gerade schon gesagt, vielleicht Ernährung und Wissenschaft, aber auch den Genuss und so. Diese Mischung wäre es, machst
du in deinem Podcast? Ich würde gerne reisen und ich würde gerne talken.
Ah, tatsächlich.
Talken finde ich toll. Es gibt doch nichts Tolleres. Das mache ich ja auch im Podcast. Wir haben jeden Sonntag einen Promi zu Gast, mit dem wir über Genuss, Gossip und Genuss ist das Motto, über Genuss reden. Und Talken finde ich ganz toll. Ich finde Lebensläufe von Menschen wahnsinnig spannend. Ich gucke gerne Biografien im Fernsehen. Ich lese sie gerne. Sowas würde ich gerne machen.
Bin ich ganz bei dir.
Das magst du doch auch.
Bin ich ganz bei dir. Nein, es ist jedes Mal wirklich ein totales Abenteuer und unheimlich spannend und macht großen Spaß. Wenn du sagst, ihr habt Gäste in eurem Podcast Iswas Hase, sind das dann Menschen aus der Kulinarik? Ladet ihr einen Spitzenkoch nach dem anderen ein?
Nein,
oder?
Kreuz und quer. Natürlich sind die Spitzenköche auch dabei. Also es waren Johann Lafer da, Tim Melzer, Nelson Müller. Sie sind alle mit dabei gewesen schon mal. Aber es sind genauso Leute wie Ildiko von Kürti, es sind Leute wie Olli P., Thomas Anders, sogar Lorenz Büffel war bei uns, Micky Krause war bei uns. Also es ist einfach komplett quer durch den Garten. Conny Poletto und ich haben quasi unsere Adressbücher aufgemacht und haben gesagt, auf wen haben wir denn Bock? Weil wir können es komplett selbst entscheiden. Das ist ja das Tolle. Und wenn es mal ergiebig ist, dann quatsche ich auch gerne mal 1,5 Stunden. Und wenn es mal nicht so ergiebig ist, dann eben nur 40 Minuten. Aber das ist ja das Tolle, das kann man ja alles machen bei dieser Podcast-Geschichte. Da ist ja keiner, der mit der Stoppuhr neben der Kamera sitzt und sagt, hier, Schluss. Ja. Das soll kein Fernsehbashing werden hier, das ist mir ganz wichtig. Nur ich möchte, dass man versteht, wie ich das genieße, jetzt gerade andere Dinge zu tun, nachdem ich 20 Jahre in dieser Tretmühle drin war. Mhm. Ich bin ja immer noch, so ein Planet Wissen läuft ja immer noch, wird jetzt auslaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ob die Pressemeldung schon raus ist. Ich zeichne übernächste Woche die letzte Staffel Planet Wissen auf. Dann wird es wahrscheinlich noch ein Jahr on air sein, weil man sich aus diesen, das muss muss man sich mal ausrechnen. Wir haben ja, am Anfang hatten wir 90 Sendungen im Jahr. Ich mache die Sendung seit 20 Jahren. Da gibt's einen riesen Pool an Sendungen. Die werden wahrscheinlich noch irgendwie bis ins Nirvana abgesendet. Aber ja, die Sendung wird nicht mehr neu produziert.
Du hast vorher was Interessantes gesagt, als Wissenschaftsmoderator wird man vom Publikum auch immer dann so dran gemessen, ob man dann die Dinge auch wirklich weiß. Das heißt, du bist im Privatleben, du sitzt in der U-Bahn und dann kommt einer auf dich zu und sagt, hier jetzt aber nochmal, ne? Warum steht der Mond jetzt im dritten Haus?
Ja, so schlimm ist es nicht, aber du kriegst natürlich allein dein Postfach, du kriegst wahnsinnig viele Reaktionen natürlich auf die Sendung und natürlich auch Menschen, die alles besser wissen und sagen, da haben sie aber einen Fehler gemacht. Mhm. Es gibt natürlich auch viel Lob, das muss ich auch sagen, na klar. Aber es sind dann auch unentdeckte Genies, die mir 500-seitige PDFs mit der Entwicklung der Weltformel zusenden und dann ganz enttäuscht sind, wenn sie keine Antwort bekommen von mir. Und es äußert sich aber allein auch schon auf Partys, auch innerhalb des Freundeskreises. So, du bist so der Klugscheißer vom Dienst. Ja, hier, der Dennis, der weiß das doch bestimmt. Der hat doch mal eine Sendung drüber gemacht. Weißt du, es müssen nicht mal wildfremde Leute sein, die auf mich zukommen. Aber ich will einfach nicht mehr alles wissen müssen. Ich habe eh schon immer gesagt, wenn du eine Wissenssendung moderierst, ist das wahnsinnig frustrierend, weil es zeigt dir in erster Linie, was du alles nicht weißt.
Ja.
Und ich kann sicherlich genügend Partygespräche mit Nice-to-Knows führen, will ich aber nicht. Aber irgendwann bringt es dir auch nichts mehr. Irgendwann magst du diese Referenz des, er muss es ja wissen, einfach nicht mehr hören.
Jetzt musst du singen auf Partys. Ich weiß nicht, was für dich angenehmer ist.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Da habe ich auch schon die Ersten, die mich dann anquatschen, auf dem Wochenmarkt zum Beispiel immer, die aus dem einen Stand, wenn ich da vorbeikomme, sagt, jetzt singen Sie mal was. Ich sage, nein, das ist genauso schlimm.
Also wo du hin, irgendwie.
Aber die Leute sind freundlich.
Die Leute wollen immer was von dir.
Ja,
ist aber letztlich ein Kompliment.
Weil sie, so sehe ich das auch.
Würde ich mal so werten.
Ja. Ich bin auch weit entfernt vom Bitterwerden.
Ja. Du hast gesagt, soll kein Fernsehbashing werden. Die Fernsehlandschaft, sie verändert sich halt. Oder die Rundfunklandschaft insgesamt, merken wir alle. Trotzdem, wenn jetzt ein Angebot käme, die ARD mischt gerade ihre Talkshows neu durch, es werden auch wieder neue Schwerpunkte sicher gesetzt. Wenn ein Angebot käme, du wärst bereit?
Ja, ich fände, ich werde sicherlich keine neue Frau Maischberger und auch keine neue Frau Mioska, die das ja jetzt von Anne Will übernimmt. Aber ich finde, dass so eine Farbe bei uns in der ARD fehlt, wie Stern TV zum Beispiel. Also boulevardeskes Infotainment mit einer Leichtigkeit, wo man jetzt nicht jeden Abend wie bei Lanz die gleichen Gesichter über die gleichen Themen reden sieht, finde ich, könnte unserem Sender gut zu Gesichte stehen.
Also, Bewerbung eingegangen.
Formatentwicklung, Jörg.
Formatentwicklung, ja.
Das dauert.
Das dauert wirklich, ja. Auch wenn es da mal in Gremien ist, dann läuft's in der Regel. Ich habe vorhin schon gesagt, du hast, ich weiß nicht genau wann, war es 2015 ein Buch geschrieben?
2018.
Klugen Appetit. Der Hintergrund ist ein trauriger. Deine Mutter ist seinerzeit sehr früh an Demenz erkrankt.
Genau.
Wie alt war sie?
Also festgestellt haben wir so die ersten Anzeichen, so da war sie Mitte, Ende 50.
Oh.
Das ist recht früh.
Jesus.
Und dann ist sie Mitte 60 gestorben.
Und das hat dich motiviert zu forschen, zu recherchieren?
Naja, forschen, das ist, glaube ich, ein bisschen überhöht formuliert. Ich habe mich angefangen, damit zu beschäftigen, was man dieser Krankheit entgegensetzen kann. Und es ist ja im Moment nicht heilbar. Man kennt sie ungefähr seit 100 Jahren, diese Erkrankung. Also es war Alzheimer. Alzheimer ist die häufigste. Jetzt fange ich schon wieder an zu klugscheißen.
Ja. Ich habe dich aber gefragt.
Tut mir leid.
Ja,
ich wollte das eigentlich nicht mehr, aber ich muss es erzählen.
Ja.
Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Demenz ist der Überbegriff. So.
Genau.
Und man kann es ist bis heute nicht heilbar. Es ist auch schwierig mit der Früherkennung. Aber was man weiß, ist, dass ein bestimmter Lebenswandel eine Stellschraube sein kann, ne? Also soziale Vernetzung, Schlaf und so weiter und eben aber auch Ernährung eine wichtige Stellschraube ist. Und damit habe ich mich beschäftigt. Ich habe mir angeguckt, okay, was ist es denn, was unser Gehirn fit hält? Und darüber habe ich ein Buch gemacht, weil ich schon immer gerne gegessen habe und auch gerne koche, wie du ja schon weißt. Und das ist so eine Verquickung aus leckerem Kochbuch und mit Wissenshäppchen.
Ja.
So.
Habt ihr denn rausbekommen, warum es deine Mutter so früh getroffen hat?
Wir glauben, dass da ein genetischer Faktor mit dabei ist, mhm. weil es meinen Großvater, also ihren Vater, auch getroffen hat. Zwar als er schon älter war, mhm. aber es könnte der genetische Faktor sein.
Macht dir das Angst?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil der genetische Faktor an meinen sehr kleiner ist.
Mhm. Dann kommen wir zu den Punkten, die man beeinflussen kann. Schlaf hast du schon gesagt. Mhm. Wissen wir alle, der erholsame Schlaf ist, glaube ich, für ganz viele Reparaturmechanismen zuständig. Bewegung ist mittlerweile, glaube ich, das Medikament für fast alles.
Klar.
So sagt man zumindest. Und die Ernährung kann das alles unterstützen.
Mhm. Auch mal nicht essen kann unterstützen. Also
Fasten. Da sind wir dann beim Fasten.
Mhm. Ja. Genau.
Machst du sowas? Sowas wie Intermittieren? Also
genau.
Dieses
Intermittieren
16:8.
Genau. Oder auch mal 5:2 habe ich auch mal gemacht. Ja. Im Moment mache ich eher 16:8 in Phasen. Mhm. Also 16 Stunden Pause, nichts essen, 8 Stunden normale Nahrungsaufnahme. Das bringt was für mich zumindest. Das ist der richtige Weg. Das kann ich auch gut in meinen Alltag integrieren. Darauf kommt es ja immer an. Du musst was machen, was du gut im Alltag machen kannst, weil sonst machst du es nicht.
Ich finde es schwierig, muss ich sagen. Ich habe es auch schon versucht.
Bist du denn ein Frühstücker?
Weil
komischerweise. Eigentlich ist es doch einfach.
Ja.
Du hörst um 8 abends auf zu essen und dann isst du irgendwann gegen nächsten Mittag wieder was.
Ja, und da genau das fällt mir dann schwer. Komischerweise, wenn ich es einfach mal so weglasse, das Frühstück, macht es mir überhaupt keinen Kopf. Sobald es aber zu diesem Programm, also jetzt darf ich nichts essen, dann passiert irgendwas in meinem Kopf. Das ist Kopfsache, wird dann aber irgendwie unangenehm. Ich glaube, ich müsste noch früher aufhören mit Essen am Vorabend. Das geht aber mit Familie halt nicht. Man müsste eigentlich um 6 Abend essen und dann sagen, könnte ich um 10 am nächsten Morgen wieder essen. Das wäre ja noch, okay. Aber wenn es dir gut tut, ist natürlich
in Phasen natürlich auf jeden Fall. Diese 5:2 Nummer, da isst du ja 2 Tage sehr, sehr kalorienreduziert. Ja. Die machen echt was mit deinem Kopf. Das ist krass. Wie scharf dein Geist danach ist, ist wirklich verblüffend. So war es zumindest bei mir. Aber es hat sich schlecht in meinen Alltag integriert, deswegen eher die andere Version.
Der Geist war scharf.
Total. Absolut.
Wie äußert sich das?
Dass du alles besser wahrgenommen hast, dich länger konzentrieren konntest und auch natürlich dann an den Tagen, wo du essen konntest, viel, wie soll ich sagen, sinnvoller gegessen hast. Oder dich, weil du viel mehr Freude gespürt hast bei dem, was du isst, weil du es wieder essen darfst.
Die Wertschätzung ist dann natürlich riesengroß.
Und was noch dazu kommt, es ist ja kalorienreduziert in diesen 2 Tagen. Es macht dich total fit, indem, dass du weißt, welche Energiedichte welches Lebensmittel hat. Weil du musst ja an den 2 Tagen rechnen. Ne? Also Erdbeeren irgendwie 30 Kalorien, ein bisschen Milch dazu und so weiter. Das heißt, du kriegst eine gute Ahnung dafür, warum solltest du lieber Erdbeeren essen und nicht unbedingt Bananen?
Ja, ne? Genau.
Welche Energiedichte hat welches Lebensmittel? Mhm. Und das finde ich, das ist ein ganz guter Side-Effekt.
Kann man dann auch wieder ins normale Essen, in Anführungszeichen, mitnehmen.
Genau.
Man weiß ein bisschen besser, was wie an- und reinhaut.
Ja.
Okay. Also mit diesem Buch wolltest du da ein bisschen was anstoßen, aber dabei den Genuss nicht vergessen. Das
ganz
ist, deswegen habe ich es gern gelesen, das Buch. Also weil da auch schöne Rezepte drin waren, wo man sagt, okay, das ist jetzt keiner, der will mir irgendwie den Spaß am Essen vermiesen. Weil dann funktioniert es
nicht. Genau. Es sollte halt auch den Anspruch hatten, es sollte sexy aussehen. Ne? Ich habe natürlich vorher so ein bisschen Marktrecherche gemacht und geguckt, was gibt es denn so auf dem Markt an Büchern, die genau das vermittelt oder wenn ich mir jetzt so ein Buch kaufen wollte und meinem Kopf war es gut. Und da gab es halt nur so Schinken, wo du dann 80 Seiten irgendwie Einleitungen lesen musstest und dann irgendwie ein paar lieblose, schlecht fotografierte Rezepte. Und da habe ich gedacht, nee, das können wir besser.
Ja.
Und deswegen ist es so geworden. Ich habe mir einen anständigen Food-Fotograf geholt, der auch die ganzen Lava-Bücher macht. Ich hab mir einen tollen Verlag geholt, der das auch gleich haben wollte. Und deswegen ist es, finde ich, so schön geworden.
Der Johann war erst da, hier, der Lava-Johann.
Ja, Grüße.
Hat auch erzählt, wie ihm die Küche geholfen hat. Arthrose.
Klar, der hat abgenommen, der Johann.
Er ist viel
Rad gefahren und so, hat er bei uns im Podcast auch erzählt. Ja, es ist der genau richtig unterwegs.
Und jetzt viel mit Gemüse, Hülsenfrüchte. Aber wenn du jetzt mal als Hobbykoch so richtig Lust hast, so in die Vollen zu gehen, was den Genuss angeht, was machst du dann?
Also ich bin ja in 60 bis 80 Folgen Polettos Kochschule von meiner Meisterin italienisch unterrichtet worden sozusagen. Ja. Und ich liebe Pasta, ne? Mhm. Pasta in allen Variationen. Und eine richtig geile Salsiccia-Pasta in einem schönen Sugo oder auch mal eine Lachs.
Salsiccia ist so eine
spanische würzige Wurst.
Okay. Genau. Ja. Mhm.
Oder eine Lachspasta mit Garnelen und so einer schönen sahnigen Soße.
Das haut dann aber gleich richtig rein. Ja, aber wir waren ja gerade bei Genuss.
Ich bin nicht dogmatisch.
Wir waren gerade bei
also,
Genuss.
Also natürlich, wenn du nach der Kopfgesundheit gehst, darfst du auch kein Alkohol trinken, musst dich relativ streng dran halten. Mhm. Und ich lehne auch kein Glas Wein ab. Mhm. Nur die Masse macht dann das Gift,
die
sozusagen.
Dosis macht
die Dosis,
das Gift.
So war es, Paracelsus.
Ja.
Jetzt kommt der Club.
Siehst du jetzt, ja.
Oh Gott.
Ja, ja. Aber kleine Wackler sind dann doch dabei.
Ja, genau. Es verbleicht oder verblasst so langsam.
Nein, du musst da jetzt auch mal raus. Ich merke schon. Du musst da raus aus dieser,
ich muss
dieser,
da ganz
dieser Wissensschiene. Und dieser Druck, immer alles wissen zu müssen, ist, glaube ich, tatsächlich,
ich muss da ganz dringend
tatsächlich
raus,
ein Problem. Also du, kochst du denn jeden Tag für dich? Oder ist das, bist du
fast,
eher der Feiertags,
Performer? Nö, eigentlich relativ regelmäßig. Also es gibt natürlich Tage, wo man mal keinen Bock hat oder wo man irgendwie aus Resten was zusammenwirft. Oder auch mal Tage, wo ich einfach sage, du, man, so ein richtig geiles Schwarzbrot mit einem schönen Brie oder so.
Ja, ja, ja.
Alles super, ne? Aber ich koche regelmäßig, ja.
Und wenn du jetzt, du kommst aus Kiel, ne? Da muss man Fisch essen, oder?
Muss man nicht. Ich kenne auch Leute, die gebürtige Kieler sind und Fisch hassen, aber ich liebe Fisch.
Ja. Ja. Was wäre da jetzt so das Lieblingsgericht des Kieler Jungen? Also was vielleicht auch bei dir so ganz, wie soll ich sagen, so ganz alte Heimatgefühle auslöst?
Ja, es gibt zwei. Also einmal so dieses typische Fischbrötchen, ne?
Ja.
So Matjes, Bismarckhering.
So mit Zwiebel?
Bismarck mit Zwiebel, Remoulade, bisschen Salat obendrauf. Das finde ich extrem lecker. Und wenn du weitergehst, Lachs finde ich super schön, wenn du das mit einer schönen Chia-Kruste oder so den im Ofen machst.
Das ist aber schon recht modern. Gab es das bei dir früher als in deiner Jugend?
Nein, das gab es nicht. Nein, das habe ich jetzt aus den heutigen...
Genau, das ist dann schon der neue...
aus den heutigen Backgrounden gefischt, ja, sozusagen.
Genau, genau. Aber so Kindheits... Also das Brötchen ist natürlich wahrscheinlich...
Bei uns
so
war witziger... Früh. Ja, aber bei uns war witzigerweise, dass so diese Kulinarik, das ist auch alles erst so entstanden. Meine Eltern waren jetzt keine so wahnsinnig auf Genuss und Gourmetum ausgerichtete Menschen. Das war alles recht einfach. Ich glaube, das ist jetzt wirklich erst die Jahre passiert, wo ich auch diese Fernsehsendung hatte, wo ich von Conny diese Liebe zu Lebensmitteln, diese Qualität von Lebensmitteln gelernt habe und den Umgang mit den Lebensmitteln. Da ist das eigentlich erst so richtig gekommen.
Wobei das...
Und ich bin recht früh ausgezogen mit 17. Das heißt, ich musste da schon irgendwie auch sehen, dass ich mich selber verpflegt bekomme. Und jeden Abend heiße Hexe von der Tanke war auch nicht drin.
Ja, ist irgendwann auch teuer einfach. Ja. Viel teurer als selber kochen. Ja. Nee, aber weil du gesagt hast, die Eltern haben da jetzt nicht irgendwie... Ist Kindern ja egal. Also deshalb, man kommt ja manchmal auch zu diesen alten, ganz einfachen Gerichten zurück, weil man sagt, die sind es einfach. Die geben einem so ein Gefühl von, weiß auch nicht, alter Geborgenheit oder so.
Ja, meine Mutter hat was ganz Tolles, das heißt Tolles, aber für mich Tolles immer gemacht. Das hieß bei uns Krümelsoße. Das war im Grunde genommen, war das einfach scharf angebratenes Hackfleisch mit einer dunklen Jägersoße, dazu Kartoffeln und Rotkohl. Das habe ich geliebt.
Die Jägersoße, so Würfel aus der Packung?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wahrscheinlich.
Ich sehe die vor mir.
Ich glaube nicht, dass sie die selbst gemacht hat.
Oder?
Oder ganz normal Spiegelei mit Kartoffelstampf.
Ja, großartig.
Aber der Kartoffelstampf war selbst gemacht. Ja. Das war nicht der aus, nicht der aus der
Packung. Ja, aber das sind doch so Essen, da passiert sowas mit einem sofort. Da ist man wieder...
Ja. Habe ich also neulich im Podcast mich über das perfekte Spiegelei mit Conny unterhalten.
Und?
Was ist wahnsinnig interessant. Das Geheimnis ist die richtige Pfanne, hat sie gesagt, und nicht zu lange, aber auch nicht zu kurz anbraten. Und natürlich auch nur von einer Seite. Also Leute, die ihr Spiegelei von beiden Seiten braten, das geht gar nicht.
Sind verloren?
Ja, die sind verloren.
Ich oute mich.
Echt?
Ich mag das total und dann lege ich es aufs Brot und dann esse ich es. Probier es bitte aus. Probier es bitte aus. Jetzt guckt Dennis guckt komplett konzentriert.
Ich bin irritiert.
Ich glaube, er ist schon halb zur Tür raus hier.
Oh, erstmal einen Schluck Wasser. Meine Güte, ich dachte, so jemanden lerne ich nie kennen, der sein Spiegelei von beiden Seiten andreht.
Ist passiert. Jetzt ist passiert. Ist wirklich gut.
Okay. Wie würzt du es denn?
Bisschen Salz, bisschen Pfeffer.
Mehr nicht.
Das reicht. Mehr nicht. Reicht. Warum? Was hast du jetzt so befürchtet, dass ich Maggi drüber mache?
Oder ja, sowas in der Art. Maggi-Ei hat mein Opa immer total gerne gegessen zum Frühstück, allerdings mit gekochten Eiern. Ja. Der hat sich da Senf und Maggi drauf gemacht. Mhm. Also insofern, ich habe kulinarisch schon alles erlebt.
Mein Sohn isst Maggi-Eier. Tatsächlich. Der macht sich Spiegelei mit Maggi drüber. Ja, uns ist da nichts Menschliches fremd, aber wir können auch anders. Ich sag's nur. An hohen Feiertagen können wir auch anders. Nicht, dass hier jetzt komplett...
Jeder so, wie er mag.
Alle rennen, glaube ich, davon, wenn sie das hören.
Ja, über Genuss kann man ja nicht streiten. Nee. Das ist für jeden was anderes.
Das stimmt. Ich habe ja immer das Gefühl, dass so bestimmte Landschaften machen was mit den Menschen. Und die nehmen das auch so mit ins Leben. Wenn man jetzt an der Ostsee groß wird und so das Meer vor der Nase hat... Was?
Beruhigt.
Beruhigt?
Ja.
Schon, oder?
Das beruhigt. Ich habe ja 12 Jahre hier gelebt. Ich habe ja 12 Jahre in Stuttgart, also 6 Jahre in Heslach und dann nochmal 6 Jahre in Denkedorf. Und ja, ich kann dir sagen, Meer beruhigt. Mhm. Es entspannt.
Und bleibt dann wahrscheinlich auch immer ein Sehnsuchtsort, oder?
Ja, immer. Also ich bin fast jeden Tag am Meer. Es kommt aber auch daher, weil ich 5 Minuten vom Meer quasi von meiner Wohnung aus wohne. Ich muss nur durch so ein kleines Gehölz drunter laufen und stehe dann an der Kieler Förde.
Es gibt ja auch das Phänomen, dass man das wirklich Schöne, wenn es ganz nah ist, nicht mehr sieht, nicht mehr wahrnimmt. Und dann kommt mal Besuch und sagt, mein Gott, Dennis, du bist schön.
Das, glaube ich, wirst du bei keinem Norddeutschen oder keiner Norddeutschen hören. Mhm. Ich glaube, dass uns alle die Liebe zu diesem Meer und zu dem Wasser eint. Ich glaube, das wird nie selbstverständlich, weil das wirklich sehr, sehr schön ist.
Und was machst du dann am Wasser? Fahrrad fahren?
Glotzen.
Drauf gucken, glotzen?
Einfach nur sitzen, glotzen. Da ist ja immer was los. Bei uns sind so Fördedampfer unterwegs. Mhm. Also es gibt wie Verkehrsbusse, also ÖPNV, auf dem Wasser findet das statt. Du kannst dich in eine Strandbar setzen. Wir haben ganz tolle Strandbars, ne, auf so Pontons mit Liegestühlen und mit Sand. Oder wir haben eine alte Seebadeanstalt, die auf Stelzen im Wasser steht, wo eine Bar drauf ist. Oder irgendwelche Schifffahrtscontainer, wo sie draus Bier verkaufen und Fischbrötchen und du setzt dich da einfach hin und glotzt dann aufs Wasser.
Ich hilf mir kurz mit Kalifornien und Hawaii, oder wie ist das? Es gibt so Strandabschnitte.
Ja, es gibt Strandabschnitte bei uns, die heißen Kalifornien und Brasilien.
Brasilien,
ja, ja. Genau. Nicht zu verwechseln mit den echten Ländern.
Ja, ja.
Aber es ist schön da.
Ich kann das nachvollziehen, dass einen das sehr, sehr erdet, sehr runterbringt. Und das ist, wie du gesagt hast, halt auch immer so ein Sehnsuchtsort bleibt, dass man da immer wieder hin muss.
Und die norddeutsche Mentalität ist halt unaufgeregt.
Ist sie das wirklich?
Ja, ist sie wirklich.
Ist es eine versteckte Aggression vielleicht? Die
Aggression kann ich wirklich nicht sagen.
Während man hier im Süddeutschen halt mal schneller vielleicht so oben ist und mal sich echauffiert.
Ja, es ist ein bisschen eine andere Mentalität hier unten. Die habe ich auch kennengelernt, weil ich ja sehr lange mit einer Stuttgarterin bzw. Plochingerin zusammen war. Und ja, es ist anders.
Ja.
Aber nicht weniger nett.
Also auf Dauer, aber halt nix.
Das würde ich nicht sagen.
Die Mentalitätsunterschiede sind zu groß.
Nein, das stimmt
man nicht zusammen.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben 12 Jahre miteinander ausgehalten. Also insofern, so verkehrt kann das nicht gewesen sein. Nee. Aber es ist einfach anders. Hier unten sind die Leute vergleichender, glaube ich, miteinander. Mehr im Wettbewerb stehend. Mhm. Und bei uns, glaube ich, im Norden sind die Menschen genügsamer, mit dem zufrieden, was sie haben.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, auch ein bisschen entspannter. Ja.
Muss ich kurz drüber nachdenken? Ich meine, in Hamburg an der Außenalster auch schon Menschen kennengelernt zu haben, die sich sehr vergleichen.
Ja, das stimmt. Das sind natürlich die Ecken in Hamburg.
Die sind aber natürlich
die
auch
ich
sehr exquisit.
Aus dieser Betrachtung.
Ja, genau. Genau.
Ich glaube, da tun die sich in Süddeutschland nicht viel.
Stimmt. Nee, aber das normale Leben. Schön. Lass uns noch mal kurz zur Musik kommen. Wie geht's weiter? Du hast jetzt 5 Titel, sind es mittlerweile?
Ja, ich glaube, war das nicht die sechste?
5, 6. Also auf jeden Fall.
Müsste ich auf Spotify nachgucken.
Auf jeden Fall ist es noch kein Album.
Nein.
Und jetzt ist natürlich die große taktische Frage heutzutage: Macht man überhaupt noch ein Album? Oder sagt man, komm, lass alle 2 Monate was fallen und das geht dann seinen Weg? Ist wahrscheinlich mittlerweile besser.
Ja, ich nehme mehr und mehr Abstand. Also es war natürlich auch immer mein Traum, ein Album zu machen, aber ich glaube, ich nehme mehr und mehr Abstand davon, weil es, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß ist. Vielleicht irgendwann mal so eine Collage der besten Songs zusammen, weil es natürlich schon, ich bin ein großer, eigentlich bin ich ein Alben-Fan von früher natürlich und ich mag auch Vinylplatten. Ich habe zum Beispiel die neue von Oerding, habe ich auch als Vinyl zu Hause und natürlich auch die neue Depeche Mode habe ich auch als Vinyl zu Hause, weil es halt ein anderes haptisches Erlebnis ist und vielleicht macht man sich sowas irgendwann mal mit den besten Songs, aber ansonsten glaube ich, ist es ein Single-to-Single-Business geworden.
Und sonst ein auch, weiß ich nicht, hier mal ein Festival, da mal ein Fernsehauftritt. Das heißt, du managst dich jetzt selbst.
Im Moment tue ich das noch, ja.
Ja. Und nimmst die Anfragen entgegen und guckst dann auch, was für dich passt. Ist ja total spannend, ist was völlig anderes.
Das ist ja das Tolle. Weißt du, 20 Jahre Fernsehen, da kennst du fast jeden Stein in- und auswendig. Du kennst alle Mechanismen. Und jetzt bin ich wieder in einer Branche gelandet, wo ich ein absolutes Greenhorn bin. Ich muss mir alles neu drauf schaffen, weil vor 20 Jahren, als ich noch in der Musik war, da gab es noch kein Streaming und nichts. Da war alles völlig anders. Und es ist so aufregend, sich das alles drauf zu schaffen, auch wie die Charts funktionieren und bestimmte Mechanismen da kennenzulernen. Fantastisch.
Und du musst aber immer auch gucken, du schaust mal so in deinen Geldspeicher und überprüfst den Füllstand, wie lange du das machen kannst, ohne dass du sagen musst, komm, jetzt muss ich aber doch mal wieder.
Jetzt muss ich ja doch mal ein bisschen kellnern oder so.
Ein bisschen ernster wieder. Nee, aber es ist für dich, du kannst den Weg so gehen.
Ja, also ich denke, dass da noch Luft ist. Und ich freue mich aber auch, wenn es dann doch vielleicht in Zukunft auch wieder etwas mit dem Fernsehbusiness zu tun hat, weil ich glaube, zu alt bin ich dafür noch nicht. Und im Moment aber fühle ich mich in der Musik und im Podcasten und natürlich auch in den Fernsehsendungen, die ich nach wie vor noch moderiere in der Wissenschaft, pudelwohl. Aber es wird da einfach ein Umsteuern jetzt stattfinden.
Solche Sätze wie, ich bin da noch nicht alt, zu alt, die sind natürlich schrecklich, aber da steht natürlich auch so eine kleine Wahrheit dahinter, dass ja gnadenlos ausgesiebt wird.
Absolut.
Aber
ich habe es versäumt mit, sag ich mal, vor 15 Jahren einen hippen YouTube-Kanal zu gründen, um jetzt schon 1,5 Millionen Abonnenten zu haben, um dann für das Fernsehen von heute wieder attraktiv zu sein.
Das stimmt.
Weil ich hatte damals genug damit zu tun, 150 Fernsehsendungen pro Jahr selber zu machen.
Aber so ganz undankbar ist die Branche, glaube ich, auch nicht. Man wird schon wissen, was du kannst und was du einbringen kannst. Bin davon überzeugt. Dennis, es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wieder mal der Beweis, dass Talken richtig schön ist.
Es macht so Spaß.
Und Spaß macht.
Ja. Mir auch. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
Mach's gut.
Danke, Jörg.
Danke, dass du da warst.
Ciao.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. In der SWR4-App und natürlich in der ARD-Audiothek. SWR4. Da sind wir daheim.